SRF 2 Kultur. SRF 2 Kultur. Aktuell.
Barfuß durch Hiroshima. Der japanische Comiczeichner Keiji Nakazawa ist tot. Mehlwurm statt Lammfilet. Forscher entdecken eine umweltschonende Eiweißquelle. Und Reise in den hohen Norden. Eine Reportage von den singenden Polarlichtern. Das hören Sie hier bis um halb. Am Mikrofon Christina Capriz. Keiji Nakazawa war einer der wichtigsten Comiczeichner überhaupt und er war einer der berühmtesten Atomkraftgegner Japans. Seine Erlebnisse als Überlebender von Hiroshima hat er im Comic-Klassiker Barfuß durch Hiroshima eindrücklich geschildert. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Nakazawa Mitte Dezember im Alter von 73 Jahren gestorben. ARD-Kollege Jürgen Hannefeld hat ihn kurz vor seinem Tod noch getroffen.
Es ist ein verblüffender Anblick. In seiner engen Etagenwohnung im Herzen Hiroshimas sitzt ein kleiner, von schwerer Krankheit gezeichneter Mann mit einem Kindergesicht. Es ist das Gesicht des 6-jährigen Gen, rundlich, verschmitzt und trotzig, das sich noch immer im Antlitz seines nunmehr 73 Jahre alten Zeichners spiegelt. Gen ist die Hauptfigur der Comicreihe Barfuß durch Hiroshima und zugleich das alter Ego von Keiji Nakazawa, der mit diesem genrebildenden Manga weltberühmt geworden ist. Es war der erste Pasunaru Komiku, ein auf eigenen Erlebnissen gegründeter Bilderroman. Das Thema ist weder komisch noch kindgerecht. Die Apokalypse des Atombombeneinschlags in Hiroshima am 6. August 1945 erlebt und durchlitten von einem 6-Jährigen. Sein Vater und 2 seiner Geschwister verbrennen vor seinen Augen. Gen alias Keiji flieht an der Seite seiner hochschwangeren Mutter. Das Baby geht kurz nach der Geburt an Unterernährung zugrunde. Erst als auch die Mutter 1966 den Spätfolgen der Verstrahlung erliegt, ist Keiji Nakazawa in der Lage, seine Kindheitserlebnisse zu verarbeiten. Als Manga. Ich weiß, dass Manga als Kunstform kein hohes Ansehen genießt, aber es erreicht das breite Publikum. Und darauf kam es mir an, meine Geschichte und die daraus gewonnenen Wahrheiten möglichst vielen Leuten mitzuteilen. Zu diesem Zweck ist Manga das beste Medium überhaupt. Die Heftchen erschienen in Japan ab 1972. Inzwischen ist Hadashi no Gen, so der Originaltitel, in 20 Sprachen übersetzt. Im Nachwort der deutschen Ausgabe ist vom Mut des Verlegers die Rede, solch erschütternde Szenen von zerfetzten Körpern, von Opfern, denen bei lebendigem Leibe die Haut von den Knochen schmort, auch von seelischen Grausamkeiten, Verrohung, Nationalismus und Fremdenhass in ein vermeintliches Heft für Kinder zu drucken. Die Wirkung ist über die Jahre keineswegs verblasst. Und leider sind auch die Inhalte noch aktuell. Ähnlich wie der kleine Gen mit seiner ausgemergelten Mutter außerhalb Hiroshimas auf kühle Ablehnung stieß, wurden auch die Vertriebenen der Atomkatastrophe von Fukushima in ihren Fluchtorten keineswegs freundlich aufgenommen. Die Leute sind dumm und unmenschlich. Der Hang zur Ausgrenzung anderer ist tief verwurzelt und wird von Politikern gefördert, die wiederum die Eltern beeinflussen. Das hat sich von Hiroshima bis Fukushima nicht geändert. Deswegen können nur Lehrer den Kindern die Augen öffnen und die ungeschminkte Wahrheit vermitteln. Oder Manga wie dieser. Keiji Nakazawa hat mit Barfuß durch Hiroshima einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung geleistet. Ich habe nie begriffen, warum ausgerechnet dieses ständig von Erdbeben erschütterte Land die meisten Atomkraftwerke unterhält. Nach Fukushima müssen die Japaner jetzt endlich die Kernenergie hinter sich lassen und Wind, Wasser und Sonne nutzen. Auch ich bin ein Hibakusha, ein Strahlenopfer. Ich sehe nicht mehr gut, die Nerven sind kaputt und seit 3 Jahren habe ich Krebs. Das Einzige, was noch funktioniert, ist mein Mund. Aber den benutze ich, solange es noch geht.
Der japanische Comic-Künstler Keiji Nakazawa, der im Alter von 73 Jahren gestorben ist, in einem Beitrag von Jürgen Hanefeld. Liebesbriefe, eine sentimentale Reihe. Für SRF 2 Kultur tunken Schweizer Schriftstellerinnen, Maler, Filmemacherinnen und Regisseure die Feder in die Tinte. Sie schreiben an andere Künstlerinnen und Künstler, die ihnen viel bedeuten. Heute die Schauspielerin und Regisseurin Nicola Weisse mit einem Brief an Regisseur Werner Dückelin. Es liest Susanne Abelein.
Lieber Dück, ich weiß auch nicht, welcher Teufel mich geritten hat, dir einen Liebesbrief zu schreiben. Ist wieder so eine sentimentale Idee zur Weihnachtszeit. Irgendwas Kulturelles von Radio DRS2, schnödete ich über immerhin meinen unentbehrlichen Lieblingssender, als die mich anriefen, ob ich da mitmachen würde. Ich sagte ihnen, wollt ihr etwa sowas wie eine Laudatio, so ein himmelhochjauchzendes Lobesgleich-Liebesgerede? Nein, nein, wehrte ich ab. Liebe ist etwas ganz anderes und ist nicht immer identisch mit dem, wo und wie und durch wen ich in meinem Theaterleben beeinflusst war oder wer prägend für mich war, na, wie das alles so benannt wird. Aber dann dachte ich plötzlich, doch, dir kann ich so einen Liebesbrief schreiben. Nur wie? Es ist ja so, dass unsere Tätigkeit spielen, und da rechne ich die Regie dazu, auch du bist ein Spieler, also, dass unsere Tätigkeit spielen immer was mit Liebe zu tun hat. Und wenn es nicht so ist, völlig sinnlos und schrecklich. Es gibt auch, wie im richtigen Leben, manchmal kurze Affären. Lange Ehen, gefolgt von Zerrüttung, leidenschaftliche Abenteuer, Anschaffen gegen Geld, sadomasochistische Verirrungen oder langweiliges Nebeneinanderherleben und dergleichen mehr, wenn ich nun auf mein fast 50-jähriges Theaterleben blicke. Aber du bist für mich immer ein Liebender gewesen und bist es immer mehr. Wenn eine Arbeit mit dir anfing, betrat ich einen Garten mit schönen, manchmal vertrauten heimischen oder exotischen Pflanzen und Tieren, seltsamen Vögeln, und es war dein Garten. Du gabst allen einen Namen und daraus entstand die Sprache. Du nahmst mich bei der Hand, zeigtest mir alles, manchmal auch etwas, wo ich gar nichts erkennen konnte und trotzdem fand, doch, dass es jetzt war. Und du halfst mir, dass es immer als meine Entdeckung erschien. Jedem von uns Mitspielern gabst und gibst du das Gefühl, geliebt zu werden. Wenn ein falscher Ton aufkommt, aus lauter Eifer sagst du, das bist nicht du, bleib du selbst. Und dann hören wir manchmal auf, sitzen wieder am Tisch, lesen aufs Neue den Text, gehen essen und trinken, dann geht jeder wieder seiner Wege, beugt sich wieder allein über die nächste Szene und wir sind in deinem Garten geborgen und Theater ist uns Heimat. So oft haben wir nicht zusammengearbeitet, aber es waren immer wichtige Stationen in meinem Leben. Deine Hauptanweisungen als Regisseur sind: Erklär es mir nicht, sag es mir oder lass das weg oder Zeug, 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 das den zu sprechenden Text darstellt. Und dann, also gut. Einmal durfte ich dich inszenieren, das ist lange her. Du spieltest den Jouvet in Der Regisseur und die Schauspielerin, ein Pas de Deux mit Annelore Saarbach als Elvire. Es ging genau um das Thema Liebe. Elvire zu Don Juan, der Regisseur zur Schauspielerin, die Schauspielerin zum Regisseur. Du warst in dieser Aufführung so authentisch, du als Regisseur, dass alle dachten, du hättest das inszeniert. In der Kritik wurde ich nicht mal erwähnt. Damals hat mich das ein bisschen gekränkt, auch, dass du nichts tatest, um das Bild zu korrigieren. Aber später, als ich großzügiger mit mir und mit dir war, fand ich, ja, ich muss es doch ganz gut gemacht haben, wenn es so authentisch war. Heute sind wir älter geworden. Der Altersunterschied von 10 Jahren ist der gleiche geblieben, aber das verwischt sich oder vertanzt sich, würde ich sagen. Heute bin ich froh, wenn du mich an die Hand nimmst und mich führst. Beim Paartanz ist es ja auch so. Du und ich, wir müssen auch nicht mehr recht haben. Lieber Dück, ich wünsche mir, dass du gesund durch den Winter kommst, damit wir Schönes machen können im Frühling. Du weißt, was ich meine. Ich sende dir viele Gucks. Grüße und Küsse. Nicola.
Nicola Weißes Brief an Werner Dückelin. Es las Susanne Abelein. Morgen erfahren Sie an dieser Stelle, wen der Schriftsteller Martin R. Dien liebt. Wir sind bei SRF 2 Kultur aktuell und weiter geht's hier mit dem Mehlwurm, der schon bald auf Ihrem Teller landen könnte. Zuerst aber zu Elinor Landmann, sie hat die Kulturnotizen.
Der britische Komponist Richard Rodney Bennett ist tot. Er starb im Alter von 76 Jahren, das berichtet der Guardian. Bennett gilt als einer der großen britischen Filmmusikkomponisten. Er arbeitet zum Beispiel für den Film Mord im Orient Express. Soweit der Ausschnitt aus Richard Bennetts Musik für den Film Mord im Orient Express von Sidney Lumet nach dem Roman von Agatha Christie. Richard Rodney Bennett gehörte zur goldenen Generation der britischen Komponisten. Er besuchte die Darmstädter Ferienkurse für neue Musik und er studierte Ende der 50er Jahre bei Pierre Boulez. Als Komponist zeichnete ihn seine große Wandelbarkeit aus. Er deckte mit seinen Kompositionen eine große Breite von Genres ab und fühlte sich ebenso wohl bei Jazz-Standards wie bei serieller Musik oder bei Symphonien. Nun ist Richard Rodney Bennett im Alter von 76 Jahren gestorben. Die Wiener Philharmoniker stehen kurz vor ihrem glanzvollen Neujahrskonzert in der Kritik. Der österreichische Politiker Harald Walser von den Grünen Vorarlberg wirft dem Orchester vor, sich nicht ausreichend mit seiner Vergangenheit im Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. So werde auf der Webseite der Philharmoniker ein Neujahrskonzert von 1939 fälschlicherweise als eine Art Widerstand dargestellt. Außerdem kritisiert Walser, dass die Philharmoniker in den 60er Jahren Baldur von Schirach mit einer Auszeichnung bedachten. Von Schirach war NSDAP-Politiker und als Gauleiter verantwortlich für die Deportation von 185.000 österreichischen Juden. Die Vorwürfe bezeichnete Philharmoniker-Vorstand Clemens Helsberg als politisches Kleingeld. Über die Wiener Philharmoniker als kulturpolitische Speerspitze im Nationalsozialismus hat der Schweizer Musikwissenschaftler Fritz Trümpi letztes Jahr ein Buch veröffentlicht.
Haben Sie beim Fondue Chinoise dieses Jahr auch wieder kräftig zugelangt? Oder war es diesmal Weihnachtsgans oder Kalbsbrust? Schön, aber unser Fleischkonsum ist für die Umwelt ziemlich problematisch. Wir sollten unseren Eiweißbedarf anders decken, finden Forscher im Fachmagazin PLOS-1. Ihre ungewöhnliche Alternative stellt Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber vor.
Fleischessen ist en vogue, nicht nur während der Festtage. Und bis ins Jahr 2050 wird die Nachfrage nach Fleisch, so schätzen Wissenschaftler, nochmals um ganze 70-80% zunehmen. Das ist ein Problem, denn Kühe und Schweine und in geringerem Ausmaß auch Geflügel und andere Tiere produzieren viel Methan, ein hochwirksames Treibhausgas. Rund 15% der weltweiten Treibhausgasemissionen stammen aus dem Nutztiersektor. Treibhausgase, die unser Klima gerade aus der Bahn zu werfen drohen. Und die Fleischproduktion benötigt auch viel Land, mehr als 2/3 der weltweiten Landwirtschaftsfläche. Ganz zu schweigen von der Energie, die für die Tierhaltung und den Transport des Fleisches verbraucht wird. Grund genug, sich nach Alternativen umzusehen, wie die Menschheit ihren Eiweißbedarf decken könnte, finden Forscher aus Holland. Und sie sind fündig geworden bei einem kleinen, unscheinbaren Tierchen mit dem Namen Tenebrio molitor. Zu Deutsch Mehlwurm, also die Larve des Mehlkäfers. Weiß bis hellbraun sind Mehlwürmer, ausgewachsen etwa 4 cm lang. Mehlwürmer sind hervorragende Eiweißlieferanten. Und, haben nun die niederländischen Forscher berechnet, sie brauchen zwar in der Aufzucht und beim Transport etwa gleich viel Energie wie Rind- und Schweinefleisch. Mehlwürmer sind aber absolut unschlagbar, was den Landverbrauch und die Treibhausgasemissionen angeht. In den Niederlanden steht bereits eine große Mehlwurmzucht. Beworben werden die Mehlwürmer vorderhand aber lediglich für Vögel, Fische und Reptilien. Die Vorstellung, dass Mehlwürmer auch beim Menschen auf dem Teller landen könnten, ruft Empörung hervor. Das zeigen Online-Kommentare. Das ist so gar nicht mein Geschmack. Vielleicht wären diese Mehlwürmer etwas für das Dschungelcamp. Ist noch eine harmlosere Variante. Viel häufiger liest sich die Mehlwurm-Euphorie folgendermaßen. So langsam reicht es mit den Ekelrezepten. Einfach nur zum Kotzen. Dabei klingen die Rezepte, die Forscher in einem Artikel für das Fachblatt American Journal of Agricultural and Biological Sciences zusammengetragen haben, für mich zumindest, gar nicht so abwegig. Für Mehlwurm-Canapés mixe man eine Tasse halb aufgetauter Mehlwürmer, 6 Knoblauchzehen und 3 Teelöffel Tomatenpüree zu einer Paste. Dazu gieße man langsam Olivenöl, ein wenig Zitronensaft und Rotweinessig sowie einen Teelöffel frisch gemahlenen Pfeffer. Schließlich bestreiche man mit dieser Paste Baguettes, backe das Ganze im vorgeheizten Ofen und garniere am Schluss mit Petersilie. Und klopfe sich auf die Schulter wegen vorbildlichen Umweltverhaltens, könnte man nun anfügen.
Das würde ich ja gern mal probieren. Pascal Bieber hat berichtet, unser Wissenschaftsredaktor.
Lokaltermin.
Was passiert dort, wo eigentlich nichts passiert? Probe aufs Exempel im heutigen Best-of-Lokaltermin. Im hohen Norden, mitten in der lappländischen Wildnis, steht ein einsamer kleiner Bahnhof. Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann hat diesen Bahnhof im März dieses Jahres besucht und festgestellt, so verlassen der Ort, so wundersam sind die dortigen Ereignisse.
Der Wartesaal von Abisko ist vielleicht 18 Quadratmeter groß. Er hat drei Fenster und eine Tür, deren Scharniere längst wieder einmal etwas Öl benötigen würden. Im Wartesaal von Abisko ist es meistens sehr still. Und das nicht nur, weil es hier, gut 1500 Kilometer nördlich von der schwedischen Hauptstadt Stockholm, noch keine Mobiltelefondeckung gibt, sondern auch deshalb, weil hier nur ganz selten ein Zug anhält. Zehnmal am Tag donnert dafür ein 8600 Tonnen schwerer Erzzug vorbei am kleinen roten Holzhäuschen im Abisko, dessen eine Hälfte, der ehemalige Dienstraum des Stationsbeamten und des Fahrkartenverkäufers, seit Jahrzehnten geschlossen ist, während im kleinen Wartesaal das getan wird, was in einem Bahnhof, in dem nur noch selten ein Zug ankommt oder abfährt, ebenso gemacht wird. Zum Beispiel die Gitarre hervorgeholt und ein Lied eines bekannten Berner Chansonniers angestimmt.
Das ist lieb von der Bahn, wo der Zug schon abgefahren ist oder noch nie geschwungen. Und der Steuer liegt im Regenmantel dort unter die Barde.
Im Wartesaal von Abisko sitzen junge und alte Menschen. Menschen aus allen Himmelsrichtungen, nicht nur deshalb, weil es hier mitten im dunklen Winter, 300 Kilometer nördlich des Polarkreises, etwas wärmer ist als draußen in der Kälte, in der das Thermometer nicht selten bis minus 40 Grad absinkt. Ab und zu, nämlich einmal am Morgen und einmal am Nachmittag, beginnt der Lautsprecher auf dem kleinen Perron zu brummen. Und dann erklingt eine Mannsstimme, die einen Zug ankündigt, der hält und wieder abfährt. Efteret kortere Uppehol, nach einem kürzeren Aufenthalt. Und tatsächlich, der grau-rote Zug der schwedischen Staatsbahnen, der die norwegische Hafenstadt Narvik mit der 300 Kilometer entfernten nordschwedischen Bergbaumetropole Kiruna verbindet, fährt ein und hält an. Hier auf ziemlich genau halbem Weg zwischen den beiden Städten. Menschen, die ganz verschiedene Sprachen sprechen, steigen ein und aus, mit oft schwerem Gepäck. Der Kondukteur nutzt den gar nicht so kurzen, weil etwa 15 Minuten dauernden Halt am Wartesaal von Abisko, um dem Lokomotivführer eine Tasse heißen Kaffee zu bringen und etwas mit den Menschen auf dem Perron zu plaudern.
Herr Bro, Herr Anders, wie haben wir hier? Ja, das ist wacker auf Norsk, das ist wacker auf Norsk.
Doch dann muss er weiter, der Herr Kondukteur. Der nächste Halt des Zuges ist in mehr als einer Stunde. Zurück auf dem Perron bleibt eine Gruppe junger Männer aus dem Stadtstaat Singapur.
Oh, hi everyone, I'm Jinhan.
Hi, I'm Lim.
I'm Zuzuan.
I'm Bo Sui.
And I'm Shenglin.
Well, we're here to see the Northern Lights. Well, it's actually through Google. The first thing we type, Northern Lights, I think this place pops up.
Sie seien hierher gekommen, um das Polarlicht zu sehen. Im Internet hätten sie unter Polarlicht gesucht. Und als erster Ort sei Abisko aufgetaucht. Jinhan, Lin, Xinyuan, Pui Sui und John Lin sind nicht die einzigen, die mit dem Plan, das Polarlicht, die Aurora Borealis zu entdecken, nach Abisko in den hohen Norden Europas gereist sind. Dieser ältere Brite hat eine 50-stündige Zugreise hinter sich und ist alleine gekommen.
Supposed to be clear from about 6 o'clock to midnight. If I see it, it'll make it all worthwhile. My ex-wife, who is Russian, tells me that I saw it once in her hometown of Murmansk, but I was too drunk to remember.
Er hätte gehört, dass am Abend der Himmel klar sei und wenn er das Polarlicht sehen kann, dann habe sich die lange Reise gelohnt. Seine russische Ex-Frau habe ihm erzählt, dass er das Polarlicht schon einmal im Murmansk gesehen hätte. Er aber dann leider zu betrunken war, um sich daran erinnern zu können. Gleich hinter dem Wartesaal von Abisko führt eine kleine Brücke über den Abisko-Jakka, den Abisko-Bach, dessen rauschendes Wasser dem Eis und Schnee trotzt und an manchen Stellen hervorguckt. Über einen kleinen Weg, der immer steiler ansteigt, geht es hinauf auf den Hausberg von Abisko, den 1000 Meter hohen Njula-Berg. Immer höher liegt der Schnee und immer tiefer sinken die Schritte der Besucher ein. Doch dann endlich ist der Gipfel erreicht und Marie, die lokale Polarlichtkennerin, empfängt die erwartungsfrohen Besucherinnen und Besucher aus aller Welt.
Okay, so when we're looking for the northern lights here in Abisko, we're usually looking to the north and that's in that direction. And as we see right now, we have a little bit of northern lights over there.
Grüne Streifen, tanzende Pyjamas am Himmel, aufgeladene Teile eines Sonnenwindes, die auf die Erdatmosphäre treffen. In Abisko ist das Polarlicht nicht nur zu sehen, sondern mit Hilfe eines besonderen Trichters sogar zu hören.
Oh, guck dir das mal an hier. Wahnsinn.
Die Entdeckung des Polarlichtwahnsinnes. Oder besser, die kommerzielle Nutzung des sogenannten Aurora-Skywatch-Tourismus hat Abisko auf die Karte gesetzt und lockt jährlich Tausende in den Nordwestzipfel Schwedens. An den gigantischen Weiten der Landschaft und der weitgehenden Unberührtheit der Natur hat dies aber, zumindest bislang und zum Glück, noch wenig geändert. Etwa 150 Menschen leben in der Umgebung von Abisko, auf einer Fläche fast so groß wie die Schweiz. Aber sie sind nicht alleine, dafür sorgen nicht zuletzt die riesigen Rentierherden der samischen Bevölkerung, die das Land von Abisko, trotz Erzbahn und Polarlichttourismus, das ihre nennt, Sápmi. Der Winter ist lang in Abisko, bis im Juni liegt der Schnee. Doch nicht nur das Polarlicht meint es gut mit dem hohen Norden. In Abisko scheint die Sonne mehr Stunden pro Jahr als fast überall in Europa. Das freut auch die Vögel, die es hier in großer Zahl und Vielfalt gibt. Wie dem für Abisko sehr typischen Wanderlaubsänger. Der Wanderlaubsänger verabschiedet mit seinem Gezwitscher das halbe Dutzend Reisende, das am späten Nachmittag im Wartesaal von Abisko auf den zweiten Zug des Tages wartet. Den nach Narvik am Nordmeer.
Es ist Tag 94, und kommen strax till Abisko Turist. Toget avgår till Björkliden, Riksgränsen, Narvik efter ett kortare uppehåll.
Die Reportage aus dem schwedischen Abisko von Bruno Kaufmann. Chopin, der CD-Tipp kommt heute von David Schwab.
Faszinierende Aufnahmen von Frédéric Chopins Klavierkonzerten gibt es zuhauf. In den allermeisten kann sich der moderne Steinway-Konzertflügel von seiner besten Seite zeigen. Immer wieder schön, wie er glänzt und perlt in allen Farben. Nicht zu reden vom Vorteil, dass er sich stets ohne Mühe gegen das Orchester durchsetzt. Ähnlich faszinierende Aufnahmen der Chopin-Konzerte mit historischen Instrumenten lassen sich dagegen an ein paar Fingern abzählen. Die letzte ist vor 15 Jahren entstanden, mit Emmanuel Ax am Klavier. Und jetzt liegt da diese neue Aufnahme mit dem deutschen Pianisten Alexander Lonquich. Er spielt Chopins zweites Klavierkonzert auf einem zauberhaften Erard-Flügel aus Chopins Todesjahr 1849 und das Orchestre des Champs-Élysées begleitet ihn unter der Leitung von Philipp Herreweche. Was für ein Team! So viel Wärme, so viel Beweglichkeit, so viel Herz. Ein Glücksfall für alle, die Chopin gerne auch einmal auf Instrumenten der Chopin-Zeit hören. Und sicher auch ein Ohrenöffner für viele andere Klavierfans.
Alexander Longquich und das Orchestre des Champs-Élysées mit dem Schlusssatz aus Frédéric Chopins zweiten Klavierkonzert. Ein CD-Tipp von David Schwab. Soweit SRF 2 Kultur aktuell. Mit einem Bericht über den verstorbenen japanischen Comic-Künstler Keiji Nakazawa, mit einem Liebesbrief an Werner Dückelin, mit einer Alternative zum Fleisch, dem Mehlwurm, und einer Reise zu den singenden Polarlichtern. Redaktion Elinor Landmann, mein Name Christina Capriz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.